Deutschlandfunk. Der Tag.
So, jetzt ist mal Schluss mit Urlaub. Der Bundestag startet seine Arbeit wieder und nicht so, och, mal langsam reinkommen, sondern volle Kanne, Haushaltswoche. Und bei dem Thema, da verpufft der ganze Urlaubseffekt ziemlich schnell, denn da ist der Puls bei fast allen Beteiligten direkt wieder ganz oben.
Bei SPD und Grünen ist nur eine Lösung, die immer wieder diskutiert wird, nämlich doch zusätzlich Schulden machen.
Diesen Haushaltsentwurf kann ich in einem Satz zusammenfassen. Diese Bundesregierung hat ein Herz für Panzer, aber nicht für Kinder. Und das ist das falsche Signal.
Im nächsten Haushalt, da wird so richtig gespart. Beim BAföG, bei Flüchtlingen, bei der Entwicklungshilfe und, und. Aber Finanzminister Christian Lindner sagt, Schuldenbremse einhalten, sparsam sein. Das ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Wir sprechen hier gleich mit einem jungen Ökonomen, der findet, genau das Gegenteil ist der Fall. Und erinnert sich noch jemand an den Namen Arne Schönbohm?
Einem Internetclown, der es inzwischen bis zum Chef der obersten Behörde für die Cybersicherheit in Deutschland geschafft hat.
Genau, das war der, den Jan Böhmermann in seiner Sendung richtig rund gemacht hat letztes Jahr und der einige Tage später als Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik geschasst wurde. Aber jetzt schlägt Arne Schönbohm zurück und vielleicht stehen bald andere blöd da, zum Beispiel Innenministerin Nancy Faeser. Der Tag am 5. September 2023 ist das und ich bin Josefine Schulz. Hi. Fast 446 Milliarden Euro, so groß soll der Bundeshaushalt kommendes Jahr werden, wenn es nach Christian Lindner geht. Klingt erstmal unglaublich viel Geld, aber tatsächlich müsste dafür an ganz vielen Stellen gekürzt werden. Rund 30 Milliarden Euro müssten eingespart werden. Alle Ministerien, außer das Verteidigungsministerium, mussten sich was überlegen und rausgekommen ist zum Beispiel, das ist jetzt mal nur eine kleine Auswahl, Mittel für BAföG sollen schrumpfen von 2,7 Milliarden auf rund 2 Milliarden. Das Entwicklungsministerium muss ca. 5% einsparen und da sagen Hilfsorganisationen, dass dadurch eben Entwicklungsprogramme gestrichen werden müssten. Für sehr wohlhabende Menschen gibt es kein Elterngeld mehr. Bei der politischen Bildung wird gespart, das wurde ja auch viel kritisiert. Und auch zum Beispiel bei der Beratung und psychosozialen Betreuung von Geflüchteten und noch an ganz vielen anderen Punkten, die man jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Aber der Finanzminister findet, das sei auch eine Frage der Gerechtigkeit jüngeren Menschen gegenüber, dass man nicht so viel Geld raushaut und dann einen riesen Schuldenberg anhäuft.
Die Schuldenstandsquote darf nicht von Krise zu Krise weiter ansteigen. Vererbt der arme Onkel Schulden, kann man das Erbe ausschlagen. Beim Bundeshaushalt funktioniert das nicht. Und deshalb haben wir auch eine moralische Verantwortung gegenüber denjenigen, die nach uns kommen.
Ich habe vorhin mit Karl Mühlbach gesprochen. Der ist Ökonom und hat den Verein Fiscal Future gegründet, der sich für eine generationengerechte Finanzpolitik und auch sehr stark für mehr Investitionen für die Zukunft junger Menschen einsetzt. Hallo, Herr Mühlbach.
Hallo.
Fiscal Future, wahrscheinlich angelehnt an Fridays for Future, habe ich mir gedacht, aber vielleicht nicht ganz so bekannt. Deshalb vielleicht können Sie noch mal erzählen, warum braucht es Ihrer Meinung nach eine Initiative von jungen Menschen, jungen Ökonominnen und Ökonomen für eine zukunftsfähige Finanzpolitik?
Sehr gerne. Wenn über Finanzpolitik geredet wird, dann behaupten ganz viele PolitikerInnen immer, die Interessen junger Menschen im Blick zu haben, wenn sie investieren wollen, wenn sie sparen wollen. Ich finde oder wir finden, wir jungen Menschen, wir wissen selber relativ genau, was wir wollen, was uns wichtig ist und wir sollten diese Interessen auch in den öffentlichen Diskurs tragen. Das ist in der Vergangenheit leider nicht so oft passiert, was auch daran liegt, dass Finanzpolitik oft als sehr technisch oder komplex dargestellt wird. Dabei ist es das eigentlich gar nicht. Wenn man Zugangspunkte bietet, wenn man sie einfach verständlich erklärt, dann interessieren sich junge Menschen für Finanzpolitik und dann wollen sie sich auch einbringen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, die Politiker und Politikerinnen sagen dann oft, wir handeln im Sinne der nachfolgenden Generationen, der jungen Menschen. Das macht Christian Lindner jetzt auch mit seinem neuen Haushalt fürs kommende Jahr. Aber ich habe schon so ein bisschen anklingen hören vorher, da sind Sie nicht ganz mit einverstanden.
Ich finde es erstmal schön, dass Christian Lindner sich für die Interessen von uns jungen Menschen interessiert, dass ihm das wichtig ist. Wenn wir mit jungen Menschen reden und wir veranstalten zum Beispiel einen jährlichen finanzpolitischen Jugenddialog, dann merken wir immer wieder, hey, wir machen uns Sorgen um gute Bildung, um Klimaschutz. Und wir wollen, dass der Staat jetzt das Notwendige tut, damit wir die Herausforderung meistern. Wir wollen, dass der Staat wirklich alles tut, damit wir in der Zukunft gut aufgestellt sind. Und diese Ausgaben, die tätigt Herr Lindner in seinem Haushalt leider nicht. Er entscheidet sich dafür zu sparen und gewisse Herausforderungen nicht zu adressieren.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Ihre Argumentation, wenn nicht viel investiert wird, dann leidet die junge Bevölkerung da zukünftig mehr drunter, beziehungsweise profitiert von Investitionen mehr, und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn sie einen Schuldenberg erbt.
Absolut. Wenn wir jetzt in gute Bildung investieren, dann zahlt sich das in Zukunft auch aus, weil diese Menschen dann auch gute Jobs haben werden. Dann über die Einkommensteuer werden auch wieder Einnahmen im Staatshaushalt generiert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel stärker in Klimaschutz investieren, dann ersparen wir uns auch weit höhere Schäden durch Klima, durch die Erderhitzung in der Zukunft, und ersparen uns auch später heftiger ausfallende Klimaanpassungskosten. Das heißt, rein ökonomisch rechnet es sich schon, Investitionen zu tätigen. Das ist auch was, was ganz viele ÖkonomInnen ständig sagen.
Das haben Sie jetzt auch gesagt, also das sind Staatsausgaben, die sinnvoll sind, weil die sich in der Zukunft rechnen, zukünftigen Generationen zugutekommen. Es gibt ja aber auch Ausgaben, die sind einmal da und dann sind sie auch wieder weg. Häufig wird das über Sozialleistungen gesagt. Wo zieht man denn da die Grenze, was sinnvolle Zukunftsinvestitionen sind und was nicht? Also das scheint mir gar nicht so einfach, weil wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Kindergrundsicherung gucken oder auch sowas, Flüchtlingsberatung wird jetzt auch im kommenden Haushalt gekürzt. Das sind ja auch eher soziale Leistungen, da wird jetzt kein faktischer Wert geschaffen, aber man könnte auch argumentieren, vielleicht lohnt sich das in der Zukunft, wenn Flüchtlinge dann bessere Jobschancen haben oder die Integration funktioniert.
Das lohnt sich total. Und das ist auch ein bisschen das Problem am Investitionsbegriff im Haushalt, weil so etwas wie Gehälter für LehrerInnen, da würde, glaube ich, jeder sagen, das lohnt sich. Wir wollen unseren Kindern eine gute Bildung ermöglichen. Das zählt nicht als Investition. Für mich, ich würde aber da sagen, das sind Ausgaben mit Zukunftscharakter und auf die sollte man schauen. Und natürlich auch die Kindergrundsicherung hat einen ganz, ganz starken Zukunftscharakter, weil wenn wir in die nachfolgenden Generationen investieren, wenn wir verhindern, dass Menschen durch Armut nicht an der Gesellschaft, nicht an Bildung teilhaben können, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, an guter Bildung zu partizipieren, dann lohnt sich das doppelt und dreifach.
Sie haben vorhin oder gerade auch das Stichwort Klimaschutz angesprochen. Nun ist es ja beim Klimaschutz, bei den Investitionen in die grüne Transformation oder in grüne Zukunftstechnologien, wie die Bahn beispielsweise, da wird ja ganz viel investiert zukünftig. Das kommt halt nicht unbedingt alles aus dem regulären Haushalt, sondern dann aus so Sondervermögen wie dem Klima- und Transformationsfonds. Also wenn man so will, aus Schattenhaushalten. Was sagen Sie dazu? Ist das gut, weil man damit solche Investitionen langfristig absichert? Oder ist das problematisch, diese Art von Schattenhaushalten?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die angesprochenen Investitionen getätigt werden. Und da auch muss man leider sagen, trotz des Bundeshaushaltes, trotz der Sondervermögen, haben wir noch nicht genug Mittel. Die Deutsche Bahn erhält zum Beispiel jedes Jahr jetzt 1,5 Milliarden Euro mehr. Eigentlich bräuchten wir jährlich 15 Milliarden Euro mehr. Und das ist das Wichtigste, dass wir die notwendigen Mittel mobilisieren. Ob das jetzt im Bundeshaushalt steht oder in Sondervermögen, da würde ich tendenziell sagen, an und für sich ist es gut, wenn wir Ausgaben im Haushalt haben, weil es da die klassischen Verfahren gibt. Das Parlament hat ja das Recht, den Haushalt zu beschließen. Das ist auch aus demokratischer Sicht etwas ganz Wichtiges, dass das nicht in anderen Töpfen ist, aber auch, dass das Parlament nicht zu stark durch Regeln wie die Schuldenbremse eingeschränkt ist. Und ich würde mir wünschen, dass man alle notwendigen Ausgaben im Rahmen des Bundeshaushaltes tätigen könnte. Wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich es aber richtig, weitere Töpfe aufzumachen und Vehikel und Strukturen zu schaffen, um das, was einfach notwendig ist, angehen zu
können. Ich verstehe Sie jetzt so, dass Sie einfach an jeder Stelle mehr Geld ausgeben würden, ob es jetzt Schattenhaushalte sind oder der reguläre Haushalt, und auch für alle Punkte, weil sich alles potenziell in der Zukunft mal rechnen könnte. Gibt es denn Punkte, wo Sie sagen würden, da sind Kürzungen okay?
Ich verstehe, warum sich das jetzt so anhört, als würde ich einfach überall mehr Geld ausgeben wollen. Ich glaube, an vielen Stellen lohnt sich das auch tatsächlich. Man muss natürlich trotzdem darauf schauen, welche Ausgaben sich lohnen, welche Aufgaben Zukunftscharakter haben.
Okay, aber wo würden Sie kürzen, wenn Sie jetzt Christian Lindner wären?
Wenn ich Christian Lindner wäre, dann würde ich mich, glaube ich, nicht hinstellen und sagen, wir müssen hier in großem Stil kürzen, weil es wird zwar immer in der Debatte gesagt, der Staat verschwende so viel Geld, der Bund der Steuerzahler weist da zum Beispiel in einem Schwarzbuch drauf hin, aber wenn man dann konkret nachfragt, wo gekürzt wird, dann haben auch diejenigen, die behaupten, immer kürzen zu wollen, wenig gute Antworten. Es ist nicht so, dass der Staat in großem Stil Geld verschwendet. Natürlich gibt es einzelne Ausgaben, die revidiert werden müssen. Auch einzelne Sozialausgaben, die schlechter funktionieren als andere. Aber im großen Stil ist es nicht so, als könnte man von heute auf morgen 20% der Staatsausgaben kürzen und die Welt wäre trotzdem noch in Ordnung.
Auf der anderen Seite könnte man auch argumentieren, dass auch im zukünftigen Bundeshaushalt eigentlich gar nicht so viel gespart wird, wenn man alle diese Schattenhaushalte mit einrechnet. Es wird auch das Bürgergeld erhöht, also es gibt mehr Sozialausgaben. Dann gibt es vor allem ganz viele Subventionen für die Wirtschaft. Da ist viel Geld vorgesehen, ob es jetzt die Investitionsprämien über das Wachstumschancengesetz von Christian Lindner sind oder ja Milliardensubventionen für Chiphersteller, Stahlhersteller. Eventuell kommt ein Industriestrompreis. Und die Argumentation dahinter ist ja oft, wenn uns die Wirtschaft abrauscht, dann ist am Ende alles nichts, weil dann brechen die Arbeitsplätze weg, dann brechen die Steuern ein. Können Sie dieser Argumentation was abgewinnen, dass wenn man priorisieren muss, dass man dann sagt, lieber das Geld in die Wirtschaft investieren?
Ich kann diesem vermeintlichen Sachzwang, priorisieren zu müssen, wenig abzugewinnen. Ich kann aber dem Argument etwas abgewinnen, zu sagen, natürlich müssen wir uns darum bemühen, dass wir auch in 10, in 20 Jahren hier noch eine gute Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften haben, dass wir uns Gedanken machen müssen, wenn wir weiterhin Industrie in Deutschland haben wollen, dass wir dann die notwendigen Instrumente schaffen, damit bezahlbare Energie zur Verfügung steht. Dem schließe ich mich durchaus an, dass die Maßnahmen da sinnvoll sind. Ich glaube auch nicht, dass sie auf Kosten anderer Maßnahmen geschehen werden müssen.
Okay, dann sind wir wieder bei den Punkt am besten überall mehr, dann muss ich Sie jetzt natürlich auch fragen, wie würden Sie das finanzieren? Also über Schulden, über höhere Steuern, beides landet irgendwann auch bei der nächsten Generation oder bei unserer Generation.
Also Ausgaben mit ganz starkem Zukunftscharakter, da ergibt es Sinn, die über Schulden zu finanzieren, weil dann einfach diejenigen, die von den Ausgaben profitieren, künftige Generationen auch an der Finanzierung beteiligt werden. Ich sehe aber auch im Steuersystem noch deutlich Luft nach oben. Deutschland ist ein Land mit sehr, sehr hohen Vermögen, mit aber auch sehr ungleich verteilten Vermögen. Zwei Familien besitzen in diesem Land so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung.
Also eine Vermögenssteuer würden Sie einführen?
Nicht zwingend die Vermögenssteuer, aber auf jeden Fall einen höheren Anteil vermögensbezogener Steuern, weil wenn man Deutschland mit im internationalen Vergleich betrachtet, dann haben wir da einen sehr, sehr niedrigen Anteil. Dann sind wir Schlusslicht bei dem Anteil an vermögensbezogenen Steuern. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Erbschaftssteuer. Mehr als die Hälfte des Vermögens in Deutschland ist nicht mehr selbst erarbeitet, sondern vererbt. Gleichzeitig fallen gerade auf sehr, sehr hohe Erbschaften geringe Steuern ein. Mir geht es da gar nicht um das Haus von Oma, sondern mir geht es wirklich darum, wenn jemand jetzt Unternehmensanteile im Wert von über 20 Millionen Euro vererbt bekommt, und das passiert häufiger, als man denkt, dann wurden darauf im Schnitt unter 3% Steuern bezahlt. Das heißt, das Allermeiste behalten diese Menschen, und ich glaube, sie könnten noch ein kleines bisschen mehr abgeben und beitragen an den Aufgaben, die wir hier gemeinsam schultern. Ich glaube, das wäre sozial gerecht und das wäre auch zukunftsfähig.
Ich fürchte ja, dass höhere Steuern, egal ob es jetzt die Erbschaftssteuer ist oder eine andere, mit der FDP in der Ampel nicht so richtig wahrscheinlich sind. Deswegen bleiben wir mal noch kurz bei den Schulden. Olaf Scholz hat kürzlich gesagt, er fände das sinnvoll, die Schuldenbremse einzuhalten, weil das kann kein Dauerzustand sein, dass wie bei Corona der Staat immer wieder hunderte Milliarden neue Schulden aufnimmt. Und da wurde das Geld ja auch wirklich ganz schön rausgehauen. Würden Sie ihm da prinzipiell zustimmen, dass das kein Dauerzustand sein sollte und deswegen die Schuldenbremse vielleicht auch an sich ein ganz sinnvolles Instrument ist?
Olaf Scholz und Christian Lindner sagen immer wieder, dass sie sich eine Rückkehr zur finanzpolitischen Normalität wünschen. Da muss man sich jetzt aber ehrlich machen, die Welt und die Realität 2023 ist nicht mehr die Realität 2019. Da gibt es eine Berechnung vom Dezernat Zukunft, das ist ein Think Tank zur Wirtschafts- und Finanzpolitik. Die haben berechnet, dass wenn man nur die Maßnahmen ansieht, die parteiübergreifend Konsens sind, man jedes Jahr über 104 Milliarden Euro höhere Investitionsbedarfe hat in 2019. Da kann man doch nicht sagen, ich möchte in eine Welt, die nicht mehr existiert, zurückkehren, sondern da muss man einfach die Herausforderungen, wie sie sind, anerkennen. Und es gibt theoretische Argumente für die Schuldenbremse, denen auch ich etwas abgewinnen kann.
Vielleicht in einfach formuliert.
Es gibt die Theorie, dass PolitikerInnen sich die Wiederwahl sichern wollen, indem sie teure Wahlgeschenke machen und das dann schuldenfinanziert machen, weil sie dann keine Steuern erhöhen müssen. Da gibt es so politökonomische Theorien, warum PolitikerInnen zu hohen Verschuldungen neigen. Das wird bestimmt auch einen wahren Kern haben, aber es gibt ganz, ganz viele andere Faktoren, die auch entscheidend sind. Und wir sehen das in der Realität nicht, dass wir in Deutschland exzessive Schulden aufbauen, wenn wir keine Schuldenregel haben. Und unter der Gesamtabwägung aller Faktoren sind halt ausgebliebene Investitionen, ausgebliebener Klimaschutz im Zweifelsfall auch sehr viel gefährlicher als eine etwas höhere Schuldenquote.
Interessanterweise sagen das ja viele Ökonomen jetzt, von denen man das vorher auch gar nicht so erwartet hätte, dass in der aktuellen Wirtschaftslage lieber mehr Schulden gemacht werden sollten, um damit zu investieren, also plädieren dafür, die Schuldenbremse aktuell vielleicht nicht einzuhalten. Auf der anderen Seite haben wir jetzt seit einer Weile steigende Zinsen. Also das heißt, für den Staat wird es auch immer teurer, sich Geld zu leihen. Das wäre doch eigentlich auch ein gutes Argument dafür zu sagen, wir häufen jetzt nicht weiter neue hohe Schulden an, weil wir dann eben zusätzlich auch noch die Zinsen bezahlen müssen.
Es stimmt auf jeden Fall, dass die Zinskosten steigen. Da wurde auch meiner Meinung nach eine historische Chance vertan, als wir uns noch kostenfrei verschulden konnten, als Staat teilweise sogar Geld bekommen haben, dass wir das nicht getan haben. Auch heutzutage ist es aber immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Wir zahlen einen gewissen Preis zur Finanzierung von Investitionen, bekommen dann aber auch eine Rendite wieder zurück. Und ich würde sagen, Investitionen, deren Rendite die Finanzierungskosten übersteigen, da sollten wir wie ein Unternehmen verfahren, die sollten wir tätigen. Zum Beispiel in Bildung, zum Beispiel in Klimaschutz. Und zu den Zinskosten ein Aspekt: Christian Lindner stellt sich immer hin und rechnet vor, wie stark diese Zinskosten gestiegen sind. Das ist auf dem Papier auch so. Die Realität sieht aber ein bisschen anders aus. Das hat damit etwas zu tun, dass Zinskosten, die erst in den Folgejahren anfallen, bereits in diesem Jahr verbucht werden, weil der Staat noch die alten Anleihen rausgibt mit niedrigeren Zinsen, weil es die einfach schon gibt und er das dann nicht ändert. Und diese Unterschiede, diese höheren Zinsen, werden aber alle bereits in diesem Jahr verbucht.
Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz verstanden habe. Ich recherchiere das nochmal nach. Aber meine Frage wäre trotzdem nochmal, wenn wir da jetzt wirklich, wenn die Zinsen jetzt langfristig höher bleiben, vielleicht sogar auch noch steigen, dann ist diese Zinslast doch auch eine Last, die kommende Generationen werden tragen müssen, oder? Und die sich dann vielleicht in der Situation sehen, dass dann Bundesregierungen sagen müssen, unsere Zinslast, die ist so hoch, wir müssen so viel aus dem Haushalt für die Tilgung nehmen, dass wir dann gar keine Spielräume mehr haben.
Es stimmt, dass Zinskosten beachtet werden müssen und die Zinsen steigen. Das darf niemand ignorieren. Das streitet auch zum Glück niemand ab. Es ist aber auch so, dass wenn wir jetzt unsere Infrastruktur verkommen lassen, jede zweite Brücke in Deutschland ist sanierungsbedürftig, wurde neulich geschätzt, das belastet den zukünftigen Haushalt auch. Wenn wir jedes Jahr durch Extremwetterereignisse Schäden in Milliardenhöhe haben, das belastet den Haushalt auch. Und das wird noch viel zu wenig berücksichtigt und projiziert. Es gibt auch immer einen Tragfähigkeitsbericht der Bundesregierung. Es werden Schätzungen getätigt. Aber keiner kann wirklich gut abschätzen oder macht das, wie sich eigentlich unterlassene Investitionen, wie sich unterlassener Klimaschutz in der Zukunft auswirkt. Und das ist in der Regel nochmal weitaus teurer.
Vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Meine Damen und Herren, wir kümmern uns heute im ZDF Magazin Royal um einen Leck in unserer kritischen Infrastruktur. Und es geht ausnahmsweise mal nicht um gesprengte Pipelines oder sowas. Denn das größte Sicherheitsrisiko ist immer noch der Mensch. Menschen, die auf Posten sitzen, wo sie nicht hingehören.
Also egal, wie man jetzt zu Jan Böhmermann und dem ZDF-Magazin steht, eins muss man auf jeden Fall anerkennen, wenn die eine Recherche raushauen, dann schlägt das häufig ziemlich ein und hat dann auch nicht selten wirklich politische Konsequenzen. Vor knapp einem Jahr, da gab es im ZDF-Magazin eine Sendung unter anderem über Arne Schönbohm, den damaligen Chef vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, und darin den Vorwurf, er sei selbst ein ziemliches Sicherheitsrisiko.
Der Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. ist eine Gefahr für die Cybersicherheit in Deutschland. Zu enge, zu undurchsichtige, zu bewusste Kontakte zu Russland. Das ist der Verein, den Arne Schönbohm, der amtierende Chef der deutschen Cybersicherheitsbehörde, BSI, selbst gegründet hat.
Und schwupps, kurze Zeit später war Schönbohm weg vom Fenster oder jedenfalls von seinem Posten. Die zuständige Innenministerin Nancy Faeser hat ihn versetzen lassen. Aber wer gedacht hat, der, also Arne Schönbohm, lässt das so einfach auf sich sitzen, der hat falsch gedacht, denn jetzt verklagt Schönbohm Nancy Faeser und das ZDF. Und die ganze Geschichte beschäftigt jetzt auch wieder die Politik, nämlich heute den Innenausschuss des Bundestages. Da wollte die CDU Antworten dazu haben. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio, der war da und hat sich das auch alles nochmal ins Gedächtnis gerufen, was da im letzten Jahr passiert ist. Johannes, dass Arne Schönbohm geschasst wurde, ist jetzt fast ein Jahr her. Warum ist das auf einmal wieder Thema im Innenausschuss, diese Geschichte?
Ja, das fragen SPD und FDP auch. Die sagen, die Union will Wahlkampf machen. Nancy Faeser ist ja Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten in Hessen. Die war übrigens heute selber gar nicht da vor dem Innenausschuss, hat sich von ihrer parlamentarischen Staatssekretärin vertreten lassen. Um was geht's konkret? Ja, tatsächlich, die Schönbohm-Saga geht ja immer weiter. Also einmal, weil Schönbohm gegen das Innenministerium klagt und auch gegen das ZDF Schadenersatzforderungen erhebt, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber es geht jetzt konkret auch um einen Vermerk eines Abteilungsleiters aus dem Innenministerium von Anfang März. Wieso ist Anfang März wichtig?
Ja, hau raus. Wieso ist Anfang März wichtig?
Ende April hat das Bundesinnenministerium entschieden, wir haben hier alles untersucht, Voruntersuchungen, haben Erkundigungen eingezogen. Es gibt keine Gründe für ein Disziplinarverfahren gegen Arne Schönbohm. Das stand ja immer so im Raum, dass er sich irgendwas zu Schulden hat kommen lassen, auch wenn es nie genau klar war, was. Ende April hat man gesagt, Ja, gibt kein Disziplinarverfahren, hätten wir keine Gründe für. Anfang März ist deshalb wichtig, weil damals offensichtlich schon klar war innerhalb des Ministeriums, dass eben die notwendigen Gründe fehlen. Und jetzt heißt es in diesem Vermerk des Abteilungsleiters von Anfang März nach einem Treffen mit Faeser, ich zitiere mal, Disziplinarverfahren Schönbohm. Sie, also Faeser, unterzeichnet unsere Vorlage derzeit nicht und war sichtlich unzufrieden. Sie fand die Dinge, die wir ihr zugeliefert haben, zu dünn. Wir sollten nochmals das Bundesamt für Verfassungsschutz abfragen und alle Geheimunterlagen zusammentragen. Ich habe ihr gesagt, dass wir alle relevanten Behörden und Abteilungen bereits beteiligt hätten und es schlicht nicht mehr gäbe. Zudem hat sie noch gesagt, man soll noch mal gucken, ob Schönbohm wirklich bei diesem umstrittenen Verein nicht mehr im Vereinsregister steht und ob er seine Firma verkauft hat. Ja, und jetzt ist die Frage, wie diese Wiedergabe des Gesprächs, wie interpretiert man die? Wie gesagt, damals war noch nicht sicher, dass man das Verfahren einstellt, aber es hat sich angedeutet. Mhm. Die Union sagt,
ja.
Das war eigentlich eine klare Aufforderung dazu, sucht noch mehr Schmutz, vielleicht sogar, das ist jetzt die Interpretation der Union, wo ich finde, es ist noch nicht so ganz gesichert, setzt auch mal den Verfassungsschutz auf den Schirm an. Die SPD und die FDP sagen, naja, das war eher eine genauere Zusammenfassung oder eine Bitte darum, fasst doch mal die Erkenntnisse, die ihr habt, genauer zusammen, damit ich mir ein Bild machen kann.
Okay, dann lass uns, bevor wir bewerten, was Nancy Faeser da möglicherweise gemacht hat oder auch nicht gemacht hat, lass uns vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, weil wahrscheinlich nicht alle diesen Fall noch so ganz genau auf dem Zettel haben. Was waren denn damals nochmal die Vorwürfe, die es gegen Schönbohm gab, die ja vor allem im ZDF-Magazin erhoben wurden?
Genau, Jan Böhmermann, eine längere Strecke damals, Anfang Oktober. Es geht darum, Schönbohm hat vor 10 Jahren den Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. gegründet. Das ist ein Lobbyverein mit diversen Firmen drin für Cybersicherheit. Dieser Verein ist in den letzten Jahren in Gestalt des jetzigen Vorsitzenden Hans-Wilhelm Dünn durch eine bestimmte Russlandnähe aufgefallen, hat zum Beispiel mit einer russischen Organisation ein Abkommen unterzeichnet. Diese Organisation wurde von einem ehemaligen hochrangigen Geheimdienstmitarbeiter Russlands geleitet. Ja, und dann gibt es noch ein Mitglied, eine Firma, die aus Berlin, die damals Mitglied war und die dem Geheimdienstumfeld zugerechnet wird. Also teilweise wurde dieser Chef, dieser aktuelle Chef dieses Cybersicherheitsrats auch vom Verfassungsschutz offenbar überwacht, offenbar auch in Telefonaten mit Schönbohm selbst. Aber Schönbohm selbst kann man daraus keine Nähe zu Russland nachweisen. Das war schon damals relativ klar, denn er ist seit 2016 BSI-Chef, hat da einen Trennstrich gezogen, sowohl zum Verein als auch zu seiner eigenen Firma. Er war zwar vergangenes Jahr zum 10-jährigen Vereinsjubiläum da und hat gesprochen, obwohl das BSI selber gesagt hatte, meidet diesen Verein. Aber diese Rede war von seinem Vorgesetzten im Bundesinnenministerium, von einem Staatssekretär abgesegnet worden. Also auch da war er auf der sicheren Seite. Mhm. Tja, und letztendlich hat sich herausgestellt, Faeser ist damals sehr früh hingegangen und hat gesagt, es gibt kein Vertrauen der Öffentlichkeit mehr in diesen Chef. Er darf jetzt erstmal nicht die Ämter weiterführen. Ja, und tatsächlich hat sich das eben als verfrüht herausgestellt, denn es gibt letztendlich keinen Ansatz, da irgendwie ein Disziplinarverfahren zu machen. Und tatsächlich hat man letztendlich auf Medienberichterstattung reagiert und zwar wahrscheinlich vorschnell reagiert.
Und das ist das, was Nancy Faeser jetzt vorgeworfen wird, dass sie ihn, ich glaube, das waren ja nur wenige Tage, ne, nach dieser ZDF-Magazinsendung,
genau,
dann geschasst hat und nicht die Prüfung abgewartet hat. Oder was ist der Vorwurf konkret gegen sie?
Naja, das ist der eine Vorwurf, dass man da relativ schnell vorgegangen ist. Dann ist natürlich die Frage, Schönbohm ist ein Beamter, ein politischer Beamter, heißt, man kann sozusagen den nicht so einfach austauschen, sondern man muss entweder, es liegt was gegen ihn vor, wenn man ihn entlassen möchte, oder man muss eine sogenannte Anschlussverwendung für ihn finden. Also das heißt, man findet einen anderen Posten, der ähnlich ist. Das hat man auch nach ein paar Monaten gefunden, nämlich die Bundesakademie für die öffentliche Verwaltung in Brühl. Ist natürlich was komplett anderes, viel, viel kleiner, ist auch normalerweise schlechter bezahlt. Mhm. Was jetzt das BMI machen musste, ist, dass man in den letzten Haushaltsverhandlungen ja die Chefbesoldung dieser Akademie hat man erstmal erhöhen lassen, denn Herrn Schönbohm steht natürlich sein altes Großbehördengehalt weiter zu. Also der Steuerzahler bezahlt insofern auch noch diese ja umstrittene Personalentscheidung und die Folgen.
Okay, aber das heißt ja, er hat einen anderen Job bekommen, wie attraktiv auch immer der jetzt sein mag, für das gleiche Gehalt. Was wäre denn so schlimm daran, selbst wenn sich rausstellt, die Gründe für seinen Rausschmiss oder für seine Versetzung, die waren eigentlich gar nicht so wasserdicht. Möglicherweise wollte ihn Nancy Faeser aus anderen Gründen weghaben, hat dann da vielleicht wirklich sogar den Verfassungsschutz eingeschaltet, um irgendwelche guten Gründe dafür zu finden. Was wäre daran so problematisch? Ist das nicht normal, dass Ministerinnen Behörden, die ihrem Ministerium unterstehen, von Leuten führen lassen wollen, die sie mögen, denen sie vertrauen? Wo ist das Problem?
Lass uns mal aufdröseln. Also Verfassungsschutz zu dem Zeitpunkt quasi nochmal aktivieren, dass der wirklich aktiv nochmal guckt, vielleicht sogar irgendwie eine Überwachung oder sowas macht. No-go. Also das wäre quasi ein absoluter Rücktrittsgrund. Was alles andere betrifft, richtig, sagt auch die SPD. Natürlich kann sie an Behörden Spitzenpositionen austauschen, wie sie will. Sie muss halt nur gucken, dass das alles im rechtlichen Rahmen ist und dass es eine entsprechende Anschlussverwendung gibt, wenn es sich um Beamte handelt. Jetzt sagt Schönbohm, und das ist ja auch das Argument für seine mögliche, noch nicht eingereichte Klage gegen das ZDF auf Schadenersatz ist, da wurde so viel Falsches über mich erzählt. A, ist das unwahr, was das ZDF Bericht erstattet hat. Das verletzt meine Persönlichkeitsrechte. Er will ja dafür 100.000 Euro. Mhm. Und er verklagt auch das Bundesinnenministerium wegen Verletzung der beamtenrechtlichen Fürsorge. Der Anwalt spricht sogar von Mobbing. Denn natürlich hat Nancy Faeser als Dienstherrin auch Pflichten ihren Mitarbeitern gegenüber. Und die sieht Schönbohm verletzt. Letztendlich, da geht es gar nicht so sehr ums Geld, sondern tatsächlich möchte er nochmal klarstellen, gerichtlich, so interpretiere ich das, ich wurde falsch behandelt, an diesen Vorwürfen ist nichts dran und mein Ruf hat es geschadet und dafür bekomme ich einen Ausgleich.
Wenn er das gewinnt, was wären denn dann die Konsequenzen für Nancy Faeser? Du hast gerade schon gesagt, wenn die Geschichte mit dem Verfassungsschutz stimmt, dann müsste sie zurücktreten.
Wenn es dabei bleibt und es keinen neuen Stand gibt, dann kommt es so ein bisschen darauf an, wie es das Ganze jetzt sich politisch entwickelt. Jetzt sagt natürlich das Bundesinnenministerium, sagt im Moment, jetzt gibt es ja diese Klage und gegenüber der Presse und auch gegenüber dem Parlament sagt man immer, es geht ja auch um die Persönlichkeitsrechte von Herrn Schönbohm. Jetzt hat Herr Schönbohm schon gegenüber dem Bundestag gesagt, ich will da gar keine Persönlichkeitsrechte geltend machen, sondern wenn es der Wahrheitsfindung dient, kann alles ruhig von diesem Prozess, diesem internen Ministeriumsprozess ruhig alles veröffentlicht werden und ans Licht kommen. So, das ist so ein bisschen die Frage, bleibt das weiter hängen? Erhärten sich da irgendwelche Verdächtigungen? Es war auch noch nicht ganz klar heute nach der Anhörung, was zwischen diesen Anfang März und Ende April, was da noch passiert ist. Also gab es da zum Beispiel noch weitere Anstrengungen, muss ja nicht Verfassungsschutz sein, kann ja alles möglich sein, da irgendwie was zu finden? Hat Faeser das vorangetrieben? Wie hat man sich insgesamt verhalten? Lief da alles korrekt ab? Und das ist im Moment die entscheidende aktuelle Frage.
Dann lass uns im letzten Schritt noch mal kurz auf das ZDF gucken. Das hast du auch angesprochen. Da will Herr Schönbohm auch Schadenersatz, will gegen das ZDF klagen, weil er falsch verdächtigt worden sei bei Jan Böhmermann. Was genau soll da jetzt falsche Verdächtigung gewesen sein?
Letztendlich das Argument ist sozusagen der Zusammenhang, der hergestellt wurde, also Gefahr für die Cybersicherheit wurde ja davon gesprochen. Es wurde eine gewisse Russlandnähe hergestellt und das Argument ist letztendlich, Moment mal, dass die Fakten haben das nicht gedeckt, sondern es war eher eine Form von Kolportage als Recherche. Tatsächlich ist so, dass eigentlich alles, was da berichtet wurde, war bekannt. Nur die Zusammenhänge so herzustellen und natürlich auch im Jahr des begonnenen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, das so darzustellen, da gibt's jemand, wir sind gerade in Sachen Cybersicherheit in Gefahr durch Russland und da gibt's jemanden, der hat womöglich Nähe zu Russland, das ist natürlich sehr verheerend. Mhm. Ob er da Recht bekommt, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich auch hier, dass er einfach versuchen möchte, seinen Namen reinzuwaschen und sei es nur, indem er in die Offensive geht mit solchen Klagen.
Wobei ja jetzt auch bei Jan Böhmermann niemand gesagt hat, Arne Schönbohm telefoniert jeden Tag mit dem russischen Geheimdienst, sondern wie du es am Anfang auch schon gesagt hast, die Berichterstattung war ja, er hat diesen Verein gegründet und dass dieser Verein der heutige Vorsitzende Verbindung zu Russland hat und dass es da ja diese Cybersicherheitsfirma Protelion gab, die irgendwie Tochterfirma einer russischen Cyberfirma war. Daran ist ja im Grunde nichts falsch, oder? Das ist doch alles belegt. Was will man dem ZDF da jetzt vorwerfen?
Ja, tatsächlich ist es so, würde ich jetzt auch sagen, ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, wie man es sozusagen zusammenmontiert hat. Aber tatsächlich ist die Frage, ob man wirklich solche handwerklichen Fehler und grobe Fahrlässigkeit nachweisen kann bei der Recherche oder bei der Zusammenstellung dieses Dossiers, was es ja letztlich war, ein Fernsehdossier, dass man sagen kann, da ist tatsächlich jemandem aktiv geschadet worden oder umgekehrt, es wurde so schlecht gearbeitet, dass da der Ruf von jemandem so gelitten hat, dass er da Schadenersatzforderungen erheben kann.
Mesdames, Messieurs, Bonjour.
Wir haben uns ja vorgenommen, oder viele haben das auch in Mails an uns vorgeschlagen, auch immer mal eine positive Nachricht hier unterzubringen, damit man bei den ganzen schlechten Sachen, die passieren in der Welt, nicht immer so deprimiert aus dem Podcast rausgeht. Und heute kommt die möglicherweise gute Nachricht mal aus einem Ministerium, das sonst auch ziemlich viel kritisiert wird. Volker Wissing nämlich, der Verkehrsminister, hat heute gesagt, für ihn sei denkbar, dass das 49-Euro-Ticket zukünftig auch grenzüberschreitend anerkannt wird zwischen Frankreich und Deutschland. Unperspektivisch für ganz Europa, weil Frankreichs Präsident Macron, der hat wiederum gestern gesagt, er wolle auch sowas wie das 49-Euro-Ticket in Frankreich einführen und dann könnte man das ja vielleicht auch einfach gegenseitig anerkennen. Wobei muss man auch sagen, ja nicht mal die Finanzierung für das deutsche 49-Euro-Ticket längerfristig gesichert ist, aber trotzdem, man muss auch mal das Positive sehen. Eine gute Idee, finde ich.
SNCF et la Deutsche Bahn vous souhaitent la bienvenue à bord de ce TGV à destination de Paris.
Finn Starken, Fanny Buschert und ich, Josephine Schulz, wir waren heute das Team im Podcast. Wir freuen uns über Rückmeldungen an dertag@deutschlandfunk.de und sagen Tschüss, bis bald.